glaube, eine von den Schwierigkeiten, wie wir haben als Menschen, ist die Liebe Gottes zu begreifen und zu verstehen. Ich glaube, eine von den Problemen ist Vaterschaft zu verstehen. Wenn wir in Epheser 3, Vers 14 gehen, dann lesen wir. Paulus betet und sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseren Herrn Jesus Christus, von welchem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erde seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet sei. Also hier sieht man, er betet, warum? Dass uns Gott Kraft gibt, dass wir stark werden durch seinen Geist an dem inwendigen Mensch, dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet sein. Damit, es hat einen Grund, das betet er, warum? Damit ihr begreifen könnt mit aller Heiligen, welche die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werde zu alle Gottesfülle. Wenn wir das verstehen, dann kommt der Rest, ist die ganze Gottesfülle. Und Paulus betet dafür. Warum soll er beten, wenn das normal und einfach ist zu verstehen? Es ist eine Liebe, wie Xavier Nadu sagt, eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Und diese Liebe kann man nicht begreifen. Diese Liebe kann man erleben oder durch Offenbarung, durch den Heiligen Geist, kann man eine Offenbarung bekommen von der Liebe Gottes. Weil sie so groß, so tief, und da ist das Gebet von Paulus. Und deswegen beugt er seine Knie vor dem Vater. Und ich glaube, es ist wichtig für uns als Menschen, dass wir den Vater kennenlernen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das Ziel von Jesus ist eine Wiederherstellung zum Vater. Dass wir zurückkehren im Haus zum Vater. Weil im Haus des Vaters, da ist Heilung. Da ist angenommen zu sein. Da ist alles, was wir benötigen, ist alles im Haus des Vaters. Ich habe viel durch Vorbilder gelernt. Ich reise viel mit Diener Gottes oder bin viel unterwegs. Und dann beobachte ich manchmal die Diener Gottes, wie ein großer Name, aber total bekannt sind. Und was mir immer aufgefallen ist, es sind Menschen, die in totaler Ruhe sind. Es sind Menschen, die gelassen sind. Es sind Menschen, die gelernt haben, auf ihn zu vertrauen. Es sind Menschen, die in Gott sind. Es sind Menschen, die wissen, dass sie einen guten Auftrag gegeben hat und dass Gott sorgen wird für diesen Auftrag. Amen. Es sind Leute, die sich nicht mehr aufregen. Es sind Leute, egal wie die Schwierigkeiten sind. Ich habe heute einen Anruf gekriegt von einem Freund, der hat gesagt, ja Thierry, bete für mich bis Ende des Monats, müssen wir 10.000 Euro haben. So, okay, beten wir dafür. Und oft, wenn ich da bin, sage ich, ah Thierry, ich brauche 20.000, 30.000 Euro bis Ende des Monats, schon geht der Werk zu gründen. Und manchmal ist es so, der lebt so, ständig. Ich brauche das, ich brauche Zell, immer Summe. Und ich denke, oh la, ist eine höhere Summe. Aber er lebt damit. Und es funktioniert. Wenn Gott einen Auftrag gibt, dann zahlt er auch dafür. Amen. Der Vater zu kennen, gibt uns Ruhe und Gelassenheit. Wenn wir den Vater mehr kennen, wissen wir können in ihm sein und in ihm ruhen. Es gibt uns Sicherheit. Es gibt uns auch Grenzen. Weil der Vater, der wir lieben, der züchtigt auch. Und der Vater setzt uns auch Grenzen. Und die Grenzen sind eine Sicherheit für uns. Grenzen geben Sicherheit. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr, wenn ihr Vater seid, dass ihr Grenzen aussetzt in eure Kinder. Damit die Kinder die Grenzen wissen, bis hier und nicht weiter. Weil diese Grenze werde ihnen Sicherheit geben. Wenn ihr das nicht macht, seid ihr nicht nach dem Ebenbild Gottes. Weil Gott sagt, bis hier und nicht weiter. Gott mahnt uns auch. Gott setzt uns Grenzen. Nicht, weil er uns nicht liebt, aber gerade weil er uns liebt, setzt er uns Grenzen. Damit wir nicht weitergehen. Wenn man sieht zum Beispiel, auf der Straße sind die weißen Striche. Dass man nicht auf der anderen Seite geht. Aber das ist nicht, weil der Verkehrsminister uns nicht liebt. Das ist, um uns Grenzen zu setzen, damit keine Unfälle sind, damit keine Schwierigkeiten sind in unserem Leben und Probleme sind. Es hat nicht mit Liebe zu tun, es hat einfach mit Sicherheit zu tun. Oder nicht Liebe oder Liebe. Und die Liebe, und Vers 20, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alle hinaus, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt. Wenn wir das verstehen, dass uns Gott so liebt, werden wir sehen, dass der tun kann, über alles, was wir verstehen können, über alles Mögliche. Gott ist größer. Amen. Gott ist größer, als wir uns oft denken. Und bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und oft muss uns Gott dahin führen, dass wir sagen können, okay, Herr, ich packe es nicht. Petrus musste dahin geführt werden. Mose musste dahin geführt werden. Alle Männer Gottes in der Bibel sieht man, wie Gott stark gebraucht hat. Sie müsste an einen Punkt kommen, wo sie selbst gesagt habe, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Und wir müssen dahin kommen, zu dem Zerbruch, wo wir sagen, okay, ich kann es nicht. Aus mir heraus. Aber mit dir, mit deiner Kraft, ich werde über Mauer springen. Kein Ding ist unmöglich für den, der glaubt. Glaubt an wem? An sich? Nein, an Gott. Amen. Solange wir nur auf uns verlassen, werden wir es immer vermassen. Ich kann es nicht, aber er kann es. Wenn ich auf ihn vertraue, ist alle Dinge, alles ist möglich. Ist alles möglich für den, der glaubt. Nach dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, dass wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt, der seine Ehre in die Gemeinde in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vom wem beugt er seine Knie? Er beugte sein Knie von dem Vater. Und jeder von uns ist berufen, ein Vater zu sein. Wir sind berufen, Vater zu sein für diese Welt. Vater zu sein für die Kinder. Vater zu sein für die neuen Christen, die in die Gemeinde kommen. Sie brauchen Vorbilder. Es gibt viele Zuchtmeister, sagt die Bibel, aber es gibt weniger Väter. Und Gott will uns zu Männer- und Frauenreifen führen. Zu Männern und zu Frauen. Und deswegen, wir können viel lernen durch Vorbilder. Und wir brauchen Vorbilder. Leute, wo wir ausschauen können und sagen, wow, hier sieht man Christus. Das ist ein Vater in Christus. So sieht ein Vater aus. Und Paulus hat seine Knie gebeugt, weil du wirst den Vater kennen, indem du Gemeinschaft hast mit dem Vater. Dein Gottesbild wird dein Leben verändern. Wenn das Gottesbild schlecht ist, wenn du einen religiösen Gott hast, wirst du religiös sein. Wenn das Bild von Gott, wie du hast, religiös ist, wirst du ein religiöser Mensch werden. Weil wir werden verwandelt in das, was wir schauen. Das ist, was die Bibel sagt. Und wenn wir seine Herrlichkeit hineinschauen, werden wir verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, sagt die Bibel. Deswegen, dein Bild von Gott wird dich prägen. Wie du Gott siehst, das wird dein Leben beeinflussen. Wie siehst du Gott? Wie ist Gott? In Lukas 15 sieht man, dass der Sohn zurückkommt. Der, wie beide Hure waren, wie alles vermasselt hat. Die Geschichte, hier steht, vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Sohn. Aber ich glaube nicht, es ist vom verlorenen Sohn die Rede. Die Rede ist vom Vater und von den zwei Söhnen. Und im Grunde genommen sind beide verloren. Beide sind nicht verloren, aber beide haben die Gerechtigkeit Gottes nicht verstanden. Und beide leben nicht in der Vater, in der Sohnschaft. Beide. Einer ist verloren, der andere ist zwar da, aber er lebt nicht in dieser Sohnschaft. Er lebt als ein Arbeiter. Er muss was gewinnen. Durch eigene Einschränkung, durch eigene Leistungen. Und wir sind geprägt in dieser Welt von Leistungen. In die Schule, wenn du was leistest, hast du gute Note. Wenn du zu Hause kommst, deine Eltern sehen dein Ergebnis, aha, gute Noten, du hast gut gearbeitet, ich liebe dich. Und das Kind denkt, ich habe es vermasselt, also bin ich nicht geliebt. Und so denken wir, wenn wir es vermassen, sind wir nicht geliebt. Aber im Wort Gottes steht, dass Gott uns noch liebte, wenn wir noch Sünder waren. Seine Liebe ist nicht abhängig von unserer Leistung. Seine Liebe ist abhängig von ihm. Er hat sich dafür entschieden. Gott ist Liebe. Seine Natur ist Liebe. Gott ist Liebe. Im Vers 20 sehen wir, und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater. Als er noch ferne war, sah ihn sein Vater. Der Jüngere hat das Erbe genommen, hat missgebaut. Und warum sah ihn der Vater, wenn er noch ferne war, in der Ferne war? Weil der Vater wartet auf ihn. Und der Vater wartet auf uns. Der Vater wartet für jeden von uns, wartet der Vater. Wann werdet ihr aufhören zu rennen? Wann werdet ihr aufhören, alles selbst tun zu wollen? Wann werdet ihr endlich mal auf meinen Schoß kommen, euch lieben lassen, mir zuhören, nicht nur reden, sondern kommunizieren? Kommunizieren bedeutet ein Empfänger und ein Sender. Aber oft ist es so bei uns, wir reden und wir hören nicht. Wir kommen zu Gott, wir reden und wir hauen wieder ab. Statt zu warten, was der Vater uns sagen will. Der Vater will mit jedem von uns reden, ganz persönlich. Im Christentum geht es um Vaterschaft und Sohnschaft. Es geht um eine Familie. Es geht nicht um Leistung. Leistung ist Religion. In jeder Religion musst du etwas leisten, um etwas zu gewinnen. In jeder Religion ist es der Himmel zu gewinnen oder seine Erlösung zu gewinnen oder etwas zu gewinnen. Im Christentum ist es anders. Und das ist ja verrückt für uns als Menschen, weil wir sind so geprägt von dem Geist dieser Welt. Wir sind so geprägt als Menschen von unserer alten Natur. Wir müssen was leisten. Wir müssen was beweisen. Wir müssen besser sein wie die anderen. Wir brauchen ein Mercedes vor die Tür. Wir brauchen ein Auto. Wir brauchen eine schöne Frau neben uns, um zu sagen, schau, wie toll, dass ich bin. Oder ein schöner Mann. Oder wir brauchen das oder das, um zu zeigen, dass wir sind. Aber wir sind Söhne Gottes. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Hier sieht man, der Vater geht auf den Sohn zu. Der Sohn machte Schritt und der Vater lief zu ihm und er küsste ihn. Es jammerte ihn innerlich. Er hat nicht gesagt, du warst bei der Sau, du stinkst, geh dich zuerst mal waschen und dann kannst du überhaupt mit mir reden. Bete vielleicht mal 5 Ave Maria, tu mal richtig Buße, geh mal 5 um die Gemeinde, du mal 10 Kerzen anzünden und dann kannst du zu mir kommen. Nein. Nein. Er kommt zuerst zum Vater. Und dann, wenn er beim Vater ist. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin infort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Was sagt der Vater? Das stimmt. Du bist nur ein alter Sünder. Du bist es nicht wert. Hast gesehen, alles, was du falsch gemacht hast. Jetzt tu mal richtig und ordentlich Buße. Siehst du, was du alles falsch gemacht hast? Du hast es nicht verdient. Es stimmt. Du hast es nicht verdient, mein Sohn zu sein. Was sagt der Vater? Sagt er das? Nein. Aber der Vater sprach zu seinem Knechten, bringen das beste Kleid hervor und ziehet es ihm an und gebet ihm einen Ring an seine Hand und Sandale an seine Füße. Sofort kriegt er wieder Autorität. Sofort ist er wieder ein Teil von der Familie. Sofort, wenn du zum Vater gehst, sofort. Brauchst nicht zu warten. Und das zu verstehen, das wird dir Kraft geben in dein Leben als Christ. Und das wird machen, dass du nicht mehr sündigst. Du wirst nicht mehr sündigen und Angst haben. Aber die Liebe wird dich verstehen, dass der Vater dich so liebt, dass du nicht mehr sündigst. Weil du willst bei ihm bleiben. Aber Sünde trennt uns von Gott. Und du wirst den Vater mehr lieben als die Sünde. Weil du wirst mehr seine Gegenwart lieben als die Sünde. Und das wird der Unterschied machen. Ist nicht wegen Leistung. Ist nicht, weil du Angst hast, eine Strafe zu bekommen. Es ist aus Liebe. Liebe macht den Unterschied. Amen. Es geschieht aus Liebe. Er gibt ihm einen Ring. Das bedeutet, wenn du unterschreibst, Autorität, alles kannst du unterschreiben. Der Himmel ist offen für uns. Alles gehört uns. Wir haben Autorität. Göttliche Autorität. göttliche Befähigung in unserem Leben hat jeder Christ. Wir haben Autorität über jede Macht der Finsternis. Wir haben Autorität über die Umstände. Wir haben Autorität über alles. Wie? Durch Glauben. Durch Glauben. Durch Glauben.
Ja, aber ich habe es nicht verdient.
Stimmt. Keiner hat es verdient. Und das ist Gnade. Gnade ist, du hast nicht verdient. Ist ein Geschenk, wie uns Gott gibt. Und Gott gibt uns an jedes dieses Geschenk. Aber Gott schenkt Gnade der Demütige. Er widersteht der Stolze. Warum? Der Stolze versucht etwas zu gewinnen bei Gott. Der Demütige lässt sich beschenken. Sagt, ich hab's vermasselt, aber ich nehme die Geschenke an. David hat gesündigt mit Bathseba. Er war König. Und dann, was hat er gemacht? Er hat Buße getan. Und sofort wieder hat er sein Amt genommen und hat weiter regiert. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sofort wieder. Er hat erkannt, er ist ein Sohn. Er hat erkannt, dass Gott barmherzig ist und gnädig ist. Und wenn wir Buße tun, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht. Und er vergisst sie. Amen. Wir sind gewaschen durch sein Blut. Er bringt sie nicht wieder ans Licht. Das ist der Teufel und unsere alte Natur. Unser Herz, wie böse ist. Unser Herz ist böser als alles andere. Wir werden nachher darauf kommen. Und bringen das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Halleluja. Du kannst einen Bock jeden Tag töten. Du kannst jeden Tag ein Kalb haben und ein Fest haben. Jeden Tag bei Gott. Amen. Fröhlich. Jeden Tag. Die Freude ist die Kraft. Keine Freude, keine Kraft. Religion klaut die Freude. Religion, du versuchst selber. Und weil manchmal du schaffst, dann bist du vielleicht glücklich. Aber ist nicht deine Freude, wie vom Himmel kommt. Ist eine vergängliche Freude. Aber die Freude am Herrn ist meine Stärke. Hier geht es um Vaterschaft und Sohnschaft. Seit Golgotha ist der Preis bezahlt. Der Preis ist bezahlt. Überleg jetzt mal. Zum Beispiel Irene. Du fährst zu schnell. Kriegst einen Strafzettel. Und kommst zu mir. Sagst, ja, ich habe einen Strafzettel bekommen. Kein Problem, Irene. Komm, gib mir einen Strafzettel. Und ich zahle den Strafzettel. Wie viele Mahnungen wirst du noch kriegen? Keine. Und so ist auch mit Gott. Du kriegst keine Meinung mehr. Jesus hat bezahlt für jede von uns. Amen. Es gibt keine Meinungen mehr. Amen. Du musst es glauben. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Wir sind nicht mehr unter das Gericht. Das Gericht ist auf Jesus gefallen. Wir sind frei vom Gericht. Amen. Wir sind nicht mehr unter dem Gericht. Kein Vorwurf. Der Vater macht ihm keinen Vorwurf. Der Sohn muss nichts tun. Der Vater tut wieder alles herstellen. Der Vater tut wieder alles herstellen. Amen. Das Geschäft vom Vater ist Herstellung. Und wir brauchen alle noch irgendwo vielleicht Herstellung. Und deswegen müssen wir zum Vater gehen, wenn wir Herstellung brauchen und Herstellung benötigen. Bei ihm ist alles, was nötig ist. Er ist die Quelle. Es ist keine Anklage, keine Vorwurf, kein Tadel, nichts. Gott ist nicht mehr unser Richter, Gott ist unser Vater. Amen. Gott ist unser Vater. Wir haben einen Dienst der Versöhnung. Versöhnung. Amen. Die Welt zu versöhnen mit Gott, die Menschen zu versöhnen mit Gott. Die Welt kommt nicht zu Gott. Warum? Weil sie hat ein falsches Gottesbild. Deswegen. Und wenn wir als Christen ein falsches Gottesbild haben, werden wir dieses falsche Gottesbild vermitteln. Aber unsere Aufgabe, wenn wir, ist, zu Gott zu kennen und mit ihm zu wandeln. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Und wenn wir mit Gott wandeln, wir die Welt erkennen. Amen. Und wir werden verändert, weil wir sehen, wie Gott mit uns ist. Gott ist gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn. Und wenn wir so sind mit anderen Leuten, wird die Welt erkennen, dass wir uns lieben. Es geht um die Liebe im Christentum. Amen. Ohne Opfer. Weil der Vater brachte das Opfer. Der Vater hat den Kalb gebracht. Der Sohn hat nichts gebracht. Er hat kein Opfer gebracht. Der Vater hat das Kalb gebracht. Aber für ein Fest zu machen. Amen. Alles geschieht aus Gnade. Komm mit mir in Römer 10. Römer 10. Hier spricht Paulus von den Juden. Brüder, ich fange ab Vers 1. Brüder, mein Herzenswunsch und mein Flehe zu Gott, zu Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit Erkenntnis. Und es gibt Leute in der Gemeinde, die haben Eifer. Die tun alles Richtige. Glauben sie. Sie geben den Zehntel. Sie gehen jeden Sonntag in die Gemeinde. Sie sind in jedem Hauskreis dabei. Sie putzen die Gemeinde. Sie grüßen den Pastor. Sie lächeln fröhlich. Sie haben ein christliches Lächeln aufgesetzt. Sie haben alles gelernt, wie man sein sollte nach dieser Moral, nach dieser Welt, christliche Welt. Sie haben gelernt, wie man sich benimmt. Aber sie sind nicht mehr selber. Sie sind nicht sich selber. Sie haben Maske aufgesetzt. Sie haben das Äußere gemacht, aber das Herz nicht verändern lassen von Gott. Und wir müssen lernen, dass Gott das Herz verändert. Und Gott liebt uns, wie wir sind. Amen. Gott liebt mich, wie ich bin. Ich verstehe es nicht immer, aber er liebt mich. Amen. Ich brauche es nicht zu verstehen, ich muss es glauben. Amen. Und ich glaube, dass Gott mich liebt. Amen. Und da ist das Problem, wir schauen wieder auf uns, statt auf Gott zu schauen, auf seinem Wort zu schauen. Wir schauen auf unsere Unzulänglichkeiten. Wir schauen auf uns. So wie Eva und Adam. Nach der Sünde haben sie auf sich geschaut, statt auf Gott zu schauen und diese Gemeinschaft zu haben mit ihm. Der Sündefall macht, dass du auf dich schaust. Hör auf dich zu schauen. Wenn du auf dich schaust, gehst du von Depression zu Depression. Oder von Stolz zu Stolz. Aber Gott widersteht der Stolze. Und dann, wenn du stolz bist, dann wirst du viele Probleme haben. Du wirst sehen, nichts geht mehr in dein Leben. Es geht nicht mehr voran. Und das ist auch wieder Gnade, wie der Gott schenkt. Weil Gott möchte dich wecken. Dann gehst du in die Wüste, wenn du auf dich selbst vertraust. Wie wir gestern gesehen haben, in Jeremia 17. Wer auf Fleisch seht, der geht in die Wüste. Und das ist auch wieder Gnade, wenn du in die Wüste bist. Weil dann wachst du endlich auf. Wenn alles gut geht, dann glaubst du, es ist alles in Ordnung. Nicht wahr? Wir sind alle gleich. Ich kenne euch so gut, weil ich bin gleich wie euch. Amen. Wir sind alle aus derselben Teig gemacht. Sie haben Eifer, aber nicht mit Erkenntnis. Sie gehen am Ziel vorbei. Wenn du keine Erkenntnis hast von Gott, wirst du am Ziel vorbeikommen. Du wirst ein Ziel vorbeigehen. Deswegen müssen wir Buße tun. Ein Ziel vorbeigehen bedeutet Sünden. Amen. Und sie haben Eifer für Gott. Sie tun alles, aber sie gehen knapp daneben. Und sie glauben, sie sind richtig. Weil sie gehen mit eigener Kraft. Und das kann Gott nicht gefallen. Denn. Warum? Denn. Warum gehen sie ein Ziel vorbei? Denn. Weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und danach trachten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, haben sie sich die Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Man sieht, sie tun alles, weil sie keine Erkenntnis haben. Über was? Über die Gerechtigkeit Gottes. Es ist wichtig für uns als Christen, eine Offenbarung zu haben über die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit wird Erweckung bringen in deinem Leben. Luther hatte eine Offenbarung über die Gerechtigkeit Gottes und es hat das ganze Land, es hat die ganze Welt verändert. Es ist notwendig, dass eine Reformation kommt und diese Reformation wird kommen durch Offenbarung von Gott, wer er wirklich ist. Amen. Du brauchst eine Offenbarung, wir brauchen eine Offenbarung über die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes geworden. Amen. Solange wie wir das nicht verstanden haben, werden wir versuchen, mit alles Mögliche uns selbst die Gerechtigkeit zu gewinnen. Ich werde oben sein, ich werde unten sein, ich werde einmal oben auf dem Berg sein, einmal unten im Tal. Von Niederlage zum Sieg, von Niederlage zum Sieg. Aber Gott will, dass du von Sieg gehst, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehst. Sie tun alles, weil sie kein Erkenntnis haben. Für uns ist es wichtig, dass wir eine Offenbarung haben von Gerechtigkeit, damit wir in die Sohnschaft eintauchen können. Wenn wir das wissen, dass wir gerecht sind, dass der Himmel über uns offen ist, darüber werden wir noch kommen, dass uns alles gehört in Christus, dass wir Beschenkte sind, dann leben wir als Beschenkte. Und dann sind wir nicht sauer, wenn eine andere Brüder oder Schwester mehr gesegnet sind als wir. Der hat es aber bestimmt nicht verdient. Der raut ja noch. Und der tut ja noch das. Ja, und du hast es verdient. Mangel an Gnade. Das zeigt, dass du einen Mangel hast an Gnade. Bist du eifersüchtig? Das zeigt, dass du nur im Fleisch wandelst. Es zeigt, dass du nur nicht im Geist wandelst. Amen. Die Gerechtigkeit nicht zu verstehen, wird dich dafür bringen, Werke zu tun. Wenn du die Gerechtigkeit Gottes nicht verstehst, wirst du versuchen, Werke zu tun. Und wenn du sündigst, weil du wirst dich rechtfertigen durch deine eigene Gerechtigkeit, siehst du Gott, ich bin so gut, ich halte deine Gebote, ich bin so toll, ich bin so gehorsam, ich bete so viel, ich gebe so viel Opfer, ich gehe überall in die Welt und siehst du, ich predige das Evangelium und siehst du, ich evangelisiere, ich tue so viel Gott für dich. Gott will nicht, dass du tust, er will mit dir tun. Amen. Du bist im Geist reingeboren. Aber es nicht zu verstehen, wird dich nicht frei machen. Du kannst nicht zum Evangelium beitragen. Jesus plus irgendetwas bedeutet nichts. Ist nicht angenommen bei Gott. Jesus allein. Paulus hat gesagt, ich kenne nichts anderes als Christus. Und Christus als gekreuzigt und auferstanden. Kennt ihr nicht mehr anders. Das rechtfertigt uns vor Gott, was Christus gemacht hat. Er hat den Preis bezahlt, er war hundertprozentig gehorsam. Du musst hundertprozentig gehorsam sein, wenn du gerecht sein willst vor Gott. Mit deiner eigenen Gerechtigkeit. Und das kannst du nicht und das kann ich nicht. Gib es gleich lieber gleich auf, als weiter so zu leben. Ist besser gleich aufzugeben und sagen, okay Herr, ich packe es nicht. Aber ich nehme das Geschenk an. Ich nehme alles, was Christus für mich getan hat. Nehme ich als Geschenk und ich danke dir dafür. Der Gerechte lebt aus Glaube. Der Gerechte lebt aus Glaube. Aus Glaube, was Gott gemacht hat. Nicht aus dem Glaube an uns, an unsere eigene Gerechtigkeit. Jesaja sagt, unsere eigene Gerechtigkeit ist wie ein schmutziger Mantel. Und der müssen wir ablegen und seine Gerechtigkeit anziehen, damit wir vor den Thron Gottes gehen können. Der Vater hat den Mantel gegeben. Dieser Mantel, wie sagt, du bist gerecht. Du bist angenommen. In die Familie Gottes. Du bist mein Sohn. Alles gehört dir. Alles, was ich habe, gehört dir. Galater 2, Vers 17. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden würden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde. Das ist ausgeschlossen. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Denn ich bin durch Gesetz, dem Gesetz, gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Amen. Nicht durch Gesetz. Das Gesetz kann kein Mensch halten. Das Gesetz ist gegeben worden, damit wir sehen, der Maßstab Gottes, er ist viel höher als unser Maßstab. Und du kannst ihn nicht erfüllen und ich kann ihn nicht erfüllen. Jesus ist nicht gekommen, um das Gesetz zunichte zu machen. Er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, damit er angenommen ist bei Gott. Und das kann nur Jesus. Und wenn wir das annehmen im Glauben, dann sind wir gerechtfertigt vor Gott. Ich werde sehen nachher ein paar Sachen, was das uns bringt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glaube. Und zwar im Glaube an meine Werke, an meine gute Werke. Nein, an dem Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, ist Christus umsonst gestorben. Und wenn du versuchst, die Gerechtigkeit vor Gott dazustehen, gerecht zu sein, mit deinen eigenen Werken, bist du aus der Gnade gefallen. Und bist du unter einem Fluch? Du bist nicht mehr unter einem Segen. Amen. Das ist, was die Bibel sagt. Ihr könnt weiterlesen, zu Hause. Und das bedeutet, leben aus eigener Kraft. Der zweite Sohn hat nicht verstanden, dass er Sohn ist. Er dachte, irgendwann werde ich erben. Er dachte, um zu erben, muss der Vater sterben. Aber der Vater ist ewiglich. Der Vater stirbt nicht. Das ist die gute und die schlechte Botschaft. Die schlechte Botschaft, wenn du geglaubt hast, dass der Vater einmal stirbt, dass du der Erbe eintreten willst. Du wirst es nie eintreten. Aber es ist eine gute Botschaft, weil die Botschaft macht dich frei. Und es wird dich dahin bringen, aufzuhören, deine eigene Gerechtigkeit versuchen vorzuweisen vor Gott. Du wirst aufhören, religiös zu sein. Du wirst aufhören, mit deiner eigenen Kraft vor Gott zu leben. Du wirst anfangen zu sagen, okay, ich packe es nicht, ich schaffe es nicht, ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Gerechtigkeit, ich brauche dein Gehorsam, ich brauche dein Segen. Alles in Christus. Du schaust nur noch auf Christus. Du schaust weg von dir und du schaust auf ihn. Und du nimmst von ihm. Es geht nicht mehr um dich. Hallo. Es geht um Jesus. Jesus muss gesehen werden. Nicht wir, Jesus. Es geht alles um ihn. Paulus sagte, ich kenne nichts anderes als Christus, der Gekreuzigte und der Auferstandene. Nicht mehr ich, er. Ich lebe nicht mehr, sondern er lebt. Die Wahrheit ist, dass ich Sohnschaft habe. Ich habe Sohnschaft, Recht im Haus des Vaters. Wir sollen erkennen, was wir sind. Wenn wir das nicht kennen, wird das verhindern, dass wir unsere Identität kennen. Und das ist, was der Teufel am meisten angreift, ist deine Identität vor Gott. Wenn der Teufel zu Jesus gekommen ist, hat er gesagt, bist du der Sohn Gottes, dann tu das. Wenn du der Sohn Gottes bist, er wird immer angreifen, wenn du der Sohn Gottes bist. Zeig's mir. Tu das. Und er wollte, dass Jesus etwas tut, unabhängig vom Vater. Und das wird der Teufel immer versuchen. Dass du etwas tust, außer die Abhängigkeit vom Vater. Das ist ungehorsam und das ist Sünde. Und Jesus sagte, heute, ich arbeite und der Vater arbeitet mit mir. Jesus hat eine Beziehung ständig mit dem Vater. Er lebte mit dem Vater. Und das ist das Leben, wie vor Gott wohlgefällig ist, dass wir mit dem Vater leben. Es waren Menschen so in der Bibel. Sie lebten mit dem Vater und der Vater hat gesagt, wow, es kann nicht so weitergehen, ich muss sie zu mir rufen. Enoch wandelte mit Gott und Gott nahm ihn zu sich. Halleluja. Willst du schneller in den Himmel kommen? Wandle mit Gott. Amen. Aber der Himmel ist jetzt schon auf Erde. Im Neuen Testament. Es ist jetzt schon. Uns ist uns alles gegeben. Wir sind gesegnet. Wir haben Autorität. Wir sind Söhne des Höchsten. Jesus hat für uns den Preis bezahlt. Er hat die Autorität im Teufel wieder genommen und hat sie seinen Kindern gegeben, seine Gemeinde. Alle Macht ist ihm gegeben auf Himmel und auf Erde. Amen. Müssen sie benutzen. Sprech zu deinem Berg. Wenn du nicht sprichst zu deinem Berg, wird nichts geschehen. Du hast Autorität. Wenn du die Autorität nicht gebrauchst, wird keine Veränderung kommen. Der Teufel sucht passive Leute, die nicht ihre Autorität gebrauchen. Mein Volk geht an Mangel an Erkenntnis. Wenn du nicht dein Erbe kennst, wirst du ihn nicht eintreten. Wir sind Miterbe Christi. Und das geschieht aus Gnade. In Lukas 15 sehen wir wieder der andere Sohn. Was ist seine Reaktion? Vers 25. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zu Hause kam, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Knechte zu sich und fragte, was da wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Vielleicht bist du auch so. Du siehst das andere, dass dein Bruder gesegnet wird oder deine Schwester und du wirst zornig. Oder vielleicht hast du nicht bekommen, was du schon lange wartest. Und du hast so viel getan für Gott. Du hast so viel gebetet. Du hast so viel evangelisiert. Du hast so viel getan. Und dann kommt Trost. Versteckte Rebellion. Ich bin aber sauer, Gott. Jetzt bin ich sauer. Jetzt komme ich nicht mehr rein in das Haus. Jetzt bin ich sauer. Du segnest alle, nur mich nicht. Es funktioniert nicht. Ich habe es immer versucht und nichts funktioniert. So schlimm. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Der Vater geht heraus. Schon wieder. Der Vater kommt entgegen. Und bat ihn. Er aber antwortete und sprach zum Vater. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe deine Gebote noch nie übertreten. Religion. Stolz. Ich bin so gut. Ich mache keinen Fehler. Ich bin besser als der andere. Ich schaffe es. Ich bin so toll. Ich diene dir so lange. Ich habe deine Gebote nie übertreten. Ich zahle mein Zehntel pünktlich jeden Monat. Ich bin lieb zum Pastor. Ich mache alles, was er mir sagt. Ich bin gut dressiert. Ich bin ein ganz toller Christ. Ich fahre nicht zu schnell. Ich zahle meine Steuer. Ist nicht verkehrt, das Ganze zu tun. Aber wenn das deine Gerechtigkeit ist vor Gott, ist es deine eigene Gerechtigkeit. Amen. Und ich habe deine Gebote noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Noch nie. Ich habe immer gearbeitet. Im Haus Gottes darf man sowieso nicht lachen. In Gemeinde, wenn man lacht, das ist vom Teufel. Das ist nicht von Gott. Wenn man tanzt in der Gemeinde, das ist vom Teufel. Ist nicht von Gott. Einmal war ich so in der Gemeinde und kommt jemand nach vorne, fragt für Gebet. Und ich lege ihm die Hände auf und auf einmal fängt er an zu lachen und er hält sich zurück. Und ich sage ihm, du, lach. Der Teufel wird dich nicht machen lachen. Lachen ist von Gott, weißt du. Und dann geht er an den Platz und der Pastor kommt nachher und lacht. Und nachher kommt der Pastor zu mir und sagt, weißt du, dieser Mann hat ein Problem gehabt mit dem Lachen. Er dachte, dass das Lachen vom Teufel kommt. Er hat immer der andere gerichtet und verurteilt damit. Und Gott hat Humor. Halleluja. Gott hat ihn gepackt genau da. Er hat ihn zum Lachen gebracht. Halleluja. Ich habe nichts gewusst davon, dass Gott wie das macht. Und dann sagt er, da aber dieser, dein Sohn gekommen ist. Da aber, der, dein Sohn gekommen ist. Er sagt nicht, mein Bruder. Er hat keine Beziehung mit dem Vater. Im Vers vorher sieht man, er geht nicht zum Vater. Er holt einen Knecht. Er hat keine Beziehung mit dem Vater. Und was macht er? Er sagt, der, dein Sohn. Er sagt nicht, mein Bruder. Er tut sich nicht identifizieren. Er hat nicht verstanden, dass er Sohn ist. So wie der andere auch Sohn ist. Dass wir in einer Familie sind. Was macht er? Er fängt an, ihn einzuklagen. Er sagt, da aber dieser ein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren verschlungen hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Im Grunde genommen, er hat es nicht verdient. Aber ich habe es ja verdient gehabt.
Und für mich hast du es nie gemacht.
Aber ich habe es verdient. Ich habe es ja verdient, das gemästete Kalb zu essen. Ich habe es ja verdient. Ich habe so viel für dich getan.
Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Alles. Alles, was dein ist, ist mein.
Wieso regst du dich auf über andere, wenn sie gesegnet sind? Wieso regst du dich auf über deinen Bruder, wenn er gesegnet ist?
Ja, er hat sich verdient.
Ich hab's verdient.
Warum? Und das ist ja ungerecht.
Nach unserer Gerechtigkeit ist es nicht gerecht. Wie die Leute, die arbeiten im Weinberg, die anderen kommen später und sie kriegen dasselbe Lohn. Ist doch nicht gerecht, oder? Aber es geht nicht um das Arbeiten, es geht um Sohnschaft. Alles gehört dir und mir. Amen. Ich vergesse mich nicht dabei. Alles gehört uns. Alles, was mir gehört, gehört dir. Amen. Das übersteigt unsere Sinn von Gerechtigkeit. Aber Gerechtigkeit ist ein Stand, wie wir haben vor Gott. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes geworden. Amen. Wir sind gerecht nicht, weil wir so toll sind. Nicht, weil wir so viel zur Gemeinde gehen. Nicht, weil wir... Es geht alles wegen ihm. Wir sind eine neue Schöpfung. Halleluja. Dann geht's weiter. Man musste aber fröhlich und guten Muten sein. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Wie reagierst du, wenn der Vater deinen Bruder segnet? Wie es nicht verdient hat. Weil er betet ja nicht so viel wie du. Das zeigt Mangel an Gnade. Das zeigt kein Verständnis von Gerechtigkeit. Das zeigt, dass du nur aus deiner eigenen Gerechtigkeit lebst. Und dann hast du Eifer für Gott, aber ohne Erkenntnis. Ohne Erkenntnis von was? Ohne Erkenntnis von Gerechtigkeit. Amen. 5. Mose. Hier geht gegen den Segen, der verheißene Segen und der Fluch. Und wenn du der Stimme des Herrn, deines Gott gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten machen über alle Völker auf Erde. Und werde über dich kommen alle diese Segen und werde dich treffen, darum du die Stimme des Herrn, deines Gottes, bist gehorsam gewegen. Und dann sieht man die ganze Segen. In Vers 8, der Herr wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei in deinem Keller und in allem, was du vornimmst, und wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Hier sieht man den ganzen Segen. Und nicht weißt, hier, in Vers 13, gegen Ende, deine Gottes, die ich dir heute gebiete, zu halten und zu tun, und nicht weißt von irgendeinem Wort, das ich euch heute gebiete, weder zu rechten noch zu linken, damit du anderen Göttern nah wandelst, ihnen zu dienen. Wenn du aber nicht gehorchen willst der Stimme des Herrn deines Gottes, dass du hältst und tust alle seine Gebote und Rechte, die ich für dich heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und dann kommen die ganzen Flüche. Wer ist zum Fluch geworden? Man sieht, Gott ist ein gerechter Gott. Es muss alles erfüllt werden. Alles muss erfüllt werden. Wer das kleinste Gebot nicht hält, hast alles verpasst. Wenn du versuchst, deine eigene Gerechtigkeit vor Gott zu stellen, indem dass du die Gebote hältst, und eine nicht hältst, hast du verpasst. Und du kannst es nicht. Deswegen müsste jemand das tun für dich. Jesus hat es für dich getan. Er hat alle Gebote gehalten. Er ist zum Fluch geworden. Er ist zur Sünde geworden, damit wir frei sind. Und wir müssen ans Kreuz kommen. Das Kreuz ist mehr, als was wir oft gelernt haben. Wir lernen manchmal das Kreuz, wir gehen hin, wenn wir sündigen, Herr, vergib mir, ich bin ein alter Sünder. Okay? Und dann wird es ein Ritual, wir gehen hin,
Gott reinigt uns und wir gehen wieder weg. Und wir sagen, ich bin ein alter Sünder. Das zeigt, dass wir schon einmal nicht verstanden haben, wer wir sind. Wir sind ja keine Sünder mehr. Wir sind ja Kinder Gottes. Wir sind Gerechte. Ich bin kein Sünder mehr. Ich bin ein Gerechter, wie manchmal sündigt. Oh, oh, ich wiederhole. Ich bin ein Gerechter, wie manchmal sündigt. Weil ein Sünder kann nichts anderes tun, als zu sündigen, weil er hat eine sündige Natur. Hallo? Aber wir haben eine neue Natur bekommen, damit wir Sieg haben über die alte Natur. Amen. Ist noch nicht fertig. Was passiert dann am Kreuz? Wir gehen hin, wir kriegen Reinigung, aber dann müssen wir weitergehen. Wir müssen zum auferstandenen Jesus gehen und sagen, Herr, ich brauche deine Kraft, denn in der Schwache bin ich mächtig. Und wenn du schwach bist, gehst du zu Jesus, sagst, wasch mich, ich habe es wieder mal verpasst, aber es geht ja nicht um meine Gerechtigkeit, es geht ja um deine Gerechtigkeit. Ich bitte dich um Vergebung und Gott vergibt uns, weil er ist treu und gerecht. Und dann gehen wir zu ihm und sagen, Herr, ich brauche nur deine Kraft. Erfüll mich mit deiner Kraft. Erfüll mich, wo ich schwach bin, brauche ich deine Kraft. Wo ich Probleme habe mit der Sexualität, Gott, hilf du mir. Ich versuche so lange. Ich versuche seit Jahren. Und ich habe immer noch dieses Problem. Genau deswegen, weil du es versuchst. Mit eigener Kraft. Oder wirst nie da rauskommen. Und deswegen musst du zu ihm kommen. Der, wie alle Sünde überwunden hat. Der, wie nie gesündigt hat. Der wird dir seine Kraft geben. Diese Kraft, die vom Kreuz kommt. Diese Kraft vom Auferstehungsleben. Und wir müssen in diesem Auferstehungsleben leben, damit wir im Sieg leben. Amen. Es geht nicht mehr um uns. Es geht um ihn. Ich bin mit ihm gekreuzigt, aber ich bin auch mit ihm auferstanden. Amen. Religion haltet am Kreuz. Religion haltet am Kreuz, aber es geht weiter. Es geht um Auferstehung. Amen. Es geht um die Auferstehung. Es gibt mehr für uns. Ja, religiöse Leute oder religiöse Lehrer sagt oft, ja, das gehört uns später im Himmel. Jetzt ist noch nicht so mit dieser Gesundheit. Im Himmel gibt es keine Kranke. Hallo? Im Himmel brauchst du das nicht. Ja, dieser Wohlstand, das ist für den Himmel. Ich habe gute Nachricht für dich. Im Himmel brauchst du kein Euro mehr. Ja, man kann nicht so singen in die Gemeinde. Man kann nicht so tanzen. Wenn du in den Himmel kommst, wirst du einen Schock erleben. Millionen von Engeln, wie Gott loben und wie Gott preisen und wie tanzen. Es ist Party bei Papi. Halleluja. Und da können wir uns nur freuen. Amen. Amen. Seine Gerechtigkeit. Sein Werk am Kreuz. Ich vergesse, was hinter mir steht. Und ich schaue auf ihn. Amen. Was er gemacht hat. Was er ist in ihm. Er in mir. Es geht nicht mehr um uns. Es geht um Jesus. Ich danke dir, Vater, für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass diese Same Frucht trägt. Ich danke dir, Vater, für den Geist der Weisheit, für den Geist der Offenbarung, für jede Einzelne, wie diese CD hört oder jede Einzelne, wie da ist, Vater. Ich danke dir für mein eigenes Leben, Herr, dass mehr Offenbarung kommt, Vater. Mehr Offenbarung von dir, Herr. Mehr Offenbarung für jede Einzelne, Herr. Dass wir verstehen, dass wir vor dir gerecht sind. Und weil wir gerecht sind, gehört uns dieser Segen. Der Segen gehört uns. Der Segen gehört uns. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet auf dem Acker. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes und die Frucht deines Vieh, die Früchte deiner Rinder und so weiter. Die ganze Segen gehört uns, weil du warst gehorsam, Jesus, für uns. Du hast es vollbracht. Alles ist vollbracht. Am Kreuz. Ich danke dir, Jesus, dass wir nichts durch unsere eigene Abmühen dazu tun können. Ich danke dir, dass wir alles nehmen können und uns freuen können in dir. Nicht, weil wir es verdient haben, aber weil du uns liebst, Vater. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sind. Halleluja. Amen. 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 Halleluja. Amen.